Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Die Worte haben wir gerade aus Psalm 90 gehört und sie klingen so anders als das, was wir in unserer Gesellschaft leben und auch erleben. In unserer Gesellschaft, da wird der Tod an den Rand gedrängt. Es gibt viele Menschen in meinem Alter, Mitte 30, die haben noch nie einen Toten gesehen. Und erst recht haben viele von uns noch keinen Sterben gesehen, waren nicht dabei, als jemand seinen letzten Atemzug gemacht hat. Gestorben wird sehr oft nicht mehr zu Hause, auch wenn das sich immer noch ganz, ganz viele Menschen wünschen. Aber die Realität ist, gestorben wird ganz oft im Krankenhaus, es wird gestorben im Altenheim oder im Hospiz. Es ist an den Rand gedrängt. Ich habe todkranke Menschen gesehen, die haben sich so an das Leben geklammert, die wollten so gern wieder gesund werden, dass sie sich nicht wirklich aufs Sterben vorbereitet haben. Wir sind Meister im Verdrängen. Aber es hilft ja nichts. Wir gehen alle zu auf den Tod. Wir müssen alle einmal sterben. Ich habe vor ein paar Jahren die Biografie gelesen von Steve Jobs, dem Apple-Gründer, der so ein Genie war, so erfolgreich, der kluge Gedanken hatte, der gute Produkte gemacht hat, der sehr viel Geld hatte. Und mitten in diesem Höhenflug, wo er wirklich so erfolgreich war, kriegt er diese erschütternde Diagnose, Bauchspeicheldrüsenkrebs. Und dann beschreibt der Autor dieser Biografie das so eindrücklich, wie dieser Mann gerungen hat, wie er gekämpft hat, wie ein Tier, Geld investiert hat, die besten Ärzte aufgesucht hat, die Ernährung radikal umgestellt hat, alles gemacht hat, um wieder gesund zu werden. Aber es hilft nichts. Er ist gestorben. Das ist unsere Aussicht. Es ist wirklich wahr, der Tod ist der große Gleichmacher, egal wie erfolgreich du bist, egal wie das Leben schiefgelaufen ist. Am Ende stehen wir alle da und müssen sterben. Ich möchte dich fragen, ist dir das bewusst? Ist dir das wirklich bewusst, dass diese Reise hier in dieser Welt einmal für dich endet? Und bist du vorbereitet? Unser Predigttext heute, der gibt uns die Vorbereitung, die wir wirklich brauchen. Jesus sagt uns in diesem Predigttext heute Morgen, Jesus Christus spricht uns das zu: Wer mein Wort hält, der wird den Tod nicht sehen in Ewigkeit. Das klingt erstmal komisch, gerade habe ich gesagt, wir müssen alle sterben. Jesus sagt, wer mein Wort hält, der wird den Tod nicht sehen in Ewigkeit. Wir werden gleich sehen, was er damit meint und was für eine wunderbare Botschaft das ist, die Jesus uns hier gibt. Das ist für ein wunderbarer Zuspruch. Eine Verheißung, ein Versprechen, mit dem du sehr gut leben kannst und mit dem du auch sterben kannst, wenn deine Zeit gekommen ist. Jesus gibt dieses Versprechen mitten in einem Streitgespräch mit frommen Juden. Wir haben das die ganzen letzten Wochen uns schon angeschaut. Das ist ja ein langer Abschnitt. Da fing schon an in Johannes 8, Vers 12. Und dann geht es das ganze Kapitel im Kern um die Frage, wer ist eigentlich Jesus? Wie kann er so große Dinge über sich sagen wie, ich bin das Licht der Welt? Oder wenn euch der Sohn frei macht, und damit meint er sich selber, dann seid ihr wirklich frei. Viele seiner Zeitgenossen haben das abgelehnt. Sie haben Jesus abgelehnt, sie haben ihn ausgelacht, sie haben ihm richtig Kontra gegeben. Aber Jesus macht deutlich, ohne mich gibt es keine Beziehung zu Gott. Ohne mich gibt es keine echte Freiheit. Ohne mich bleibt ihr in der Finsternis. Ihr bleibt Knechte der Sünde. Ja, Jesus geht so weit, dass er sagt, wenn ihr mich nicht liebt, dann seid ihr Kinder des Teufels. Aber wenn wir ihm vertrauen, dann werden wir frei. Das haben wir schon gesehen in den letzten Wochen. Dann, wenn wir ihm vertrauen, dann kommen wir ins Licht. Wir werden Kinder Gottes und wir überwinden sogar den Tod. Darum geht es heute. Wir überwinden den Tod, das ist der Abschluss dieses Streitgesprächs, auch der Abschluss dieser Serie durchs Johannesevangelium, zumindest vorerst. Wir werden das dann in einiger Zeit wieder aufgreifen. Ich möchte uns diese Verse lesen aus Johannes 8, ab Vers 46 bis zum Ende vom Kapitel. Jesus fragt die Leute, die mit ihm diskutieren: Wer von euch kann mich einer Sünde zeihen? Wenn ich aber die Wahrheit sage, warum glaubt ihr mir nicht? Wer von Gott ist, der hört Gottes Worte. Ihr hört darum nicht, weil ihr nicht von Gott seid. Da antworteten die Juden und sprachen zu ihm: Sagen wir nicht mit Recht, dass du ein Samariter bist und einen bösen Geist hast? Jesus antwortete: Ich habe keinen bösen Geist, sondern ich ehre meinen Vater. Aber ihr nehmt mir die Ehre. Ich suche nicht meine Ehre. Es ist aber einer, der sie sucht, und er richtet. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hält, der wird den Tod nicht sehen in Ewigkeit. Da sprachen die Juden zu ihm: Nun erkennen wir, dass du einen bösen Geist hast. Abraham ist gestorben und die Propheten. Und du sprichst: Wer mein Wort hält, der wird den Tod nicht schmecken in Ewigkeit. Bist du mehr als unser Vater Abraham, der gestorben ist? Und die Propheten sind gestorben. Was machst du aus dir selbst? Jesus antwortete: Wenn ich mich selber ehre, so ist meine Ehre nichts. Es ist aber mein Vater, der mich ehrt, von dem ihr sagt, er ist unser Gott. Und ihr kennt ihn nicht, ich aber kenne ihn. Und wenn ich sagen wollte, ich kenne ihn nicht, so würde ich ein Lügner, wie ihr seid. Aber ich kenne ihn und halte sein Wort. Abraham, euer Vater, wurde froh, dass er meinen Tag sehen sollte, und er sah ihn und freute sich. Da sprachen die Juden zu ihm: Du bist noch nicht 50 Jahre alt und hast Abraham gesehen? Jesus sprach zu ihnen: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ehe Abraham wurde, bin ich. Da hoben sie Steine auf, um auf ihn zu werfen. Aber Jesus verbarg sich und ging zum Tempel hinaus. Lasst uns beten. Herr, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Das wollen wir beten. Und wir beten auch, dass uns dieses mächtige Versprechen, das Jesus gibt, dass es uns ermutigt, dass es uns stärkt, dass es manche von uns heute zum ersten Mal verstehen, dass wir unser Leben darauf setzen, dass wir Jesus vertrauen und ihm glauben. Herr, sprich du zu uns, darum wollen wir beten. Amen. Ich möchte mit euch in drei Schritten durch diesen Abschnitt gehen. Drei Fragen. Das erste: Was verspricht Jesus hier, die Verse 46 bis 51? Dann: Warum kannst du ihm vertrauen, die Verse 52 bis 58? Und ganz zum Schluss: Wie antwortest du auf das, was Jesus hier sagt? Weil das ist entscheidend. Es geht ja nicht darum, dass wir einfach ein bisschen schlauer werden und was über Jesus lernen und das dann wissen, sondern wie antworten wir darauf? Darum geht's. Das Erste: Was verspricht Jesus hier? Wir sehen am Anfang dieses Textes nochmal den ganzen Konflikt, der schon sich durchs ganze Kapitel zieht. Die Juden, die standen nicht auf der Seite von Jesus. Sie glaubten ihm nicht. Und Jesus sagt ihnen in Vers 47, genau das, dass sie ihn so angehen, dass sie gegen ihn kämpfen, das beweist, dass sie gar nicht zu Gott gehören. Er sagt in Vers 47, wer von Gott ist, der hört Gottes Worte. Und damit meint er, der glaubt Gottes Worten, der vertraut ihnen, der lebt nach Gottes Worten. Ihr hört darum nicht, weil ihr nicht von Gott seid. Das war eine Riesenprovokation für die Leute. Die haben sich ja selber für sehr fromm gehalten, für gut unterwegs. Menschen, die mit dem Selbstverständnis gelebt haben: Wir sind doch das auserwählte Volk Gottes. Wir sind die Nachfahren Abrahams, des Glaubensvaters. Was Jesus hier sagt, das hat sie getriggert, wie man neudeutsch sagt. Das hat sie richtig auf die Palme gebracht. Das merkt man an ihrer Reaktion. Sie sagen: Jesus, du bist ein Samariter. Das war ein schlimmes Schimpfwort in der Zeit. Die Samariter, das war ein Mischvolk, das waren Juden, die sich mit Heiden zusammengetan haben, Kinder bekommen haben. Was Gott gesagt hat, das sollt ihr nicht machen, hat er seinem Volk gesagt: Vermischt euch nicht mit den Heidenvölkern. Die Samariter waren Nachfahren von genau solchen. Und das haben die Juden verachtet, abgelehnt. Die hatten auch ihre eigene Religion, ihre eigene Form des jüdischen Glaubens, die Samariter. Und was die Leute hier Jesus also sagen, ist, wer so gottlos redet wie du, der kann gar kein echter Jude sein. Und sie gehen sogar noch weiter, sie sagen, du hast einen bösen Geist, einen Dämon, heißt es hier. Das heißt, Jesus, deine Lehren, die sind so nicht nur Samariterlehren, die sind teuflisch, die sind nicht von oben, wie du sagst, du bist nicht von oben, sondern das kommt direkt aus der Hölle, was du hier weitergibst. Schlimme Anschuldigungen. Und es ist erstaunlich, dass Jesus an der Stelle nicht sagt, wisst ihr was, dann gehe ich. Dann ist das Gespräch an der Stelle beendet. Es ist erstaunlich, dass er ihnen nicht wirklich die Leviten liest, sondern weiter um sie ringt. Dass er bleibt und ihr Denken korrigiert und ihnen sagt, das ist falsch, was ihr denkt. Er sagt das in Vers 49, ich habe keinen bösen Geist. Ihr ordnet es völlig falsch ein, was ich euch sage. Ich habe keinen bösen Geist, ich bin nicht vom Teufel getrieben. Was ihn antreibt, das macht er hier so deutlich, ist die Ehre Gottes. Er sagt, alles, was ich sage, alles, was ich tue, mein ganzes Leben ist dazu da, Gott zu verherrlichen, ihn zu ehren und Menschen auf Gott hinzuweisen. Ich stelle mich nicht selber in den Mittelpunkt, Gott soll groß werden, darum geht's. Und Jesus sagt ihnen, weil ihr mich bekämpft, weil ihr euch gegen mich stellt, wird euch Gott einmal zur Rechenschaft ziehen. Das bin nicht ich. Jesus hat gesagt, er ist nicht gekommen, um zu richten, sondern um zu retten. Aber Gott wird euch einmal zur Rechenschaft ziehen, weil ihr so in Opposition, so gegen mich gehandelt habt, weil ihr euch gegen mich stellt. Er sagt in Vers 50 am Ende, er, Gott, richtet. Gott spricht das Urteil über unser Leben. Das gilt nicht nur für die Menschen damals. Das gilt für jeden Menschen. Gott richtet. Es gibt ein Gericht Gottes über jeden von uns. Ist dir bewusst, dass du vor Gott Verantwortung hast? Gott hat dich gemacht. Er hat dir das Leben geschenkt. Das hast du dir nicht selber genommen. Das haben auch nicht dir deine Eltern gegeben in erster Instanz, sondern es kommt von Gott selber. Gott hat dich gemacht, Gott hat dir auch Gaben gegeben, er hat dich wunderbar gemacht, er hat dir Gaben gegeben, vielleicht, dass du kreativ bist, dass du gut mit Zahlen kannst, dass du logisch denken kannst, hat dir vielleicht eine gute Art gegeben, auf andere Menschen zuzugehen, empathisch zu sein. Das sind Dinge, die hat Gott in dich hineingelegt, die hast du dir nicht selber zu verdanken. Gott schenkt dir jeden Atemzug, den du machen darfst. Gott schenkt dir jeden Herzschlag. Ehrst du Gott dafür? Lebst du dein Leben für ihn? Für viele hat das gar keinen Platz im Denken, das weiß ich wohl. Viele sagen, ja, die Wissenschaft, die hat doch schon längst festgestellt, dass es Gott gar nicht gibt. Oder selbst wenn es Gott gibt, dann können wir eh nichts über ihn wissen. Da sind wir eh blind, dann müssen wir uns auch gar keine Gedanken über ihn machen. Aber das Problem ist, wenn du deine Augen vor Gott verschließt, geht Gott nicht einfach weg. Also es hilft nichts, die Hände vor die Augen zu nehmen und zu sagen, ja, Gott gibt's nicht, Gott ist immer noch da. Vielleicht ein bisschen ein absurder Vergleich, das gebe ich zu, aber stell dir vor, jemand würde die Steuer hinterziehen und sagen, ich zahle keine Steuern, weil ich glaube nicht, dass es einen Staat gibt. Ich glaube das nicht. Der Staat wird dich ziemlich schnell wissen lassen, dass es ihn gibt und dich zur Rechenschaft ziehen. Also viele jammern ja, wie schlecht es hier in unserem Land läuft, aber was noch funktioniert, sind die Finanzämter. Die werden sich melden und dir eine Rechnung präsentieren und wenn du dann sagst, ich glaube es immer noch nicht, dann kommst du irgendwann ins Gericht und wenn du dem Richter sagst, ich habe es einfach nicht geglaubt, dass es einen Staat gibt, der wird dich verurteilen. Es ist völlig unerheblich, ob du das glaubst oder nicht. Es gibt einen Gott, der hat dich gemacht und vor dem bist du Rechenschaft schuldig. Es gibt andere von uns, die sagen vielleicht sogar, ja, ich glaube, dass es Gott gibt und deshalb strenge ich mich an, ein gutes Leben zu führen. Ich will anständig leben, gute Taten tun, damit, wenn ich mal vor Gott stehe, sein Urteil dann milde über mich ausfällt. Dann wird er sagen, du warst ja ganz anständig, komm rein in die Ewigkeit. Und wenn du so denkst, dann möchte ich dir sagen, die Menschen, mit denen Jesus hier gerade diskutiert, das waren hochanständige Leute. Die waren regelmäßig im Gottesdienst, die haben ihre Bibel gelesen, die haben gebetet, die haben gefastet, die haben gespendet. Da waren liebevolle Familienväter dabei, davon bin ich überzeugt. Gute Nachbarn, fleißige Arbeiter. Aber das ist nicht der Maßstab. Und Jesus sagt ihnen das. Und wir haben schon in Vers 21 früher in diesem Kapitel drüber nachgedacht, wo Jesus sagt, zu diesen Leuten, von denen eigentlich das ganze Volk gesagt hat, also wenn jemand bei Gott bestehen kann und in den Himmel kommt, dann doch die Pharisäer, die sich in der Schrift gut auskennen. Jesus sagt ihnen schon in Vers 21, ich gehe hinweg und ihr werdet mich suchen und in eurer Sünde sterben. Wo ich hingehe, da könnt ihr nicht hinkommen. Jesus hat einen anderen Maßstab. Anständig sein reicht nicht. Die guten Taten, die genügen nicht, um in Gottes Gericht zu bestehen. Du musst perfekt sein, das zeigt Jesus uns. Das zeigt uns die ganze Bibel, aber Jesus zeigt es uns hier auch ganz deutlich. Du musst perfekt sein, du musst in allen Dingen zu jeder Zeit zu Gottes Ehre leben, um in seinem Gericht bestehen zu können. Auf den Punkt gebracht, du musst so sein wie Jesus. Wenn du durch dein gutes Leben vor Gott bestehen willst, musst du so sein wie Jesus. Wer kann das für sich in Anspruch nehmen? Wer kann sagen, ich bin wie Jesus? Das kann keiner von uns. Und deshalb können wir nicht mit Gott zusammen sein. Auch wir können nicht mit Gott zusammen sein. Die Bibel macht das deutlich, Licht und Finsternis, die passen nicht zusammen. Deshalb sagt Jesus diesen frommen Juden auch in Vers 21, ihr werdet sterben in euren Sünden. Das heißt, ihr werdet für immer getrennt sein von Gott. Das ist das, was Sünde macht, die trennt von Gott. Das ist, wo eure Reise hingeht. Das ist, wo unsere Reise hingeht, wenn nicht ein Wunder geschieht. Egal, ob du das überhaupt glaubst, dass es einen Gott gibt, egal wie anständig du warst, egal auch übrigens, ob du sagst, es passt mir nicht, es gefällt mir nicht, dass Gott von mir Rechenschaft fordert, das ist völlig unerheblich. Weil nicht Gott auf der Anklagebank sitzt, sondern wir. Nicht Gott muss sich vor uns verantworten, der Schöpfer muss sich vor uns nicht rechtfertigen, sondern wir als seine Geschöpfe müssen uns vor Gott rechtfertigen, er richtet. Und wir verdienen sein Gericht, das wird so deutlich. Und das müssen wir verstehen, um zu begreifen, wie gut dieses Versprechen ist, was Jesus uns jetzt macht in Vers 51. Weil wenn wir das verstehen, dann gehören diese Worte, die Jesus hier spricht, tatsächlich zu den schönsten und zu den tröstlichsten Worten, die ein Mensch hören kann. Die schönsten Worte mit der ganzen Bibel. Jesus sagt in Vers 51, wer mein Wort hält, der wird den Tod nicht sehen in Ewigkeit. Das ist ein grandioser Zuspruch, der aber natürlich auch ein paar Fragen aufwirft. Wem gilt das? Wie hält man eigentlich seine Worte? Wie macht man das? Und was heißt es überhaupt, den Tod nicht zu sehen in Ewigkeit? Was will Jesus damit sagen? Ich möchte mit uns über die drei Fragen nachdenken. Zuerst, wem gilt das eigentlich? Wer kann das für sich in Anspruch nehmen? Und da sehen wir, dass Jesus keine Einschränkung macht. Er sagt, wer das tut, der wird den Tod nicht sehen in Ewigkeit. Damit meint er, jedem gilt das. Jeder, der sich auf dieses Wort stellt, jeder kann das in Anspruch nehmen, egal wie anständig er war, egal was für ein Verbrecher er war, egal wie krumm deine Biografie war, egal wie gerade, jeder darf dieses Wort für sich in Anspruch nehmen. Er ruft alle. Keine Einschränkung. Was gleich zur zweiten Frage führt, was müssen wir denn tun? Wie bekommen wir denn das, was Jesus hier verspricht? Wie hältst du seine Worte? Das sagt er ja, daran hängt es, wer meine Worte hält. Zuerst und vor allem, indem du Jesus vertraust, indem du ihm glaubst. Darum geht's. Wir hören diese Worte, die Jesus hier sagt, und wir denken ganz schnell an das, was wir tun müssen, an das, was wir leisten müssen. Wir müssen seine Worte halten. Wir müssen gehorsam sein. Und ja, es ist ein Aufruf, ihm gehorsam zu sein. Aber als allererstes zeigt sich dieser Gehorsam Jesus gegenüber, dass wir ihm vertrauen, dass wir ihm glauben. Dass es wirklich so ist. Keiner von uns hat Gott geehrt, so wie es Gott gebührt. Aber Jesus hat ganz für ihn gelebt, hat ganz für Gott gelebt. Und dass wir ihm vertrauen, dass Jesus sein perfektes Leben, sein heiliges Leben gegeben hat für Sünder wie uns. Dass er am Kreuz von Golgatha das getan hat, was keiner von uns tun konnte. Dass er nämlich die Versöhnung geschafft hat zwischen Gott und Menschen. Indem er sein Leben gegeben hat, indem er für unsere Schuld bezahlt hat, indem er unser Gericht auf sich genommen hat. Sodass, wenn wir ihm vertrauen, wir ihm glauben, wir frei rausgehen dürfen aus Gottes Gerichtssaal, weil Jesus bezahlt hat, weil Jesus den Tod am Kreuz besiegt hat, den Tod, der unsere Strafe ist, die gerechte Strafe für Sünder. Jesus hat ihn ans Kreuz genommen, er hat bezahlt. Damit fängt alles an, wenn ihr meine Worte haltet, dass wir uns darauf stellen, dass wir erkennen, keine noch so gute Tat von mir kann mich retten, aber die perfekte Tat von Jesus am Kreuz, die macht wirklich frei, die rettet vor dem Tod. Was heißt es, den Tod in Ewigkeit nicht zu sehen? Das verspricht Jesus hier, ein riesengroßes Versprechen. Es heißt natürlich nicht, dass wir nicht sterben werden. Wir haben genug Christen gesehen, die sind auch gestorben. Jesus will das nicht sagen, dass du nie sterben wirst. Er sagt sogar ein bisschen weiter dann in Johannes 11, Vers 25, wenn ihr mögt, könnt ihr die zwei Seiten weiterblättern. Johannes 11, Vers 25 sagt Jesus, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Das heißt, Jesus sagt, ihr werdet leben, wenn ihr glaubt, auch wenn ihr sterbt. Wir sterben, aber wir leben. Der Tod ist für einen Christen was völlig anderes als für Nicht-Christen. Auch wenn das für uns, wenn wir hier einen Toten sehen, gleich aussieht. Aber es ist ein riesengroßer Unterschied. Ein Nicht-Christ, der stirbt und sein Tod besiegelt die Ewigkeit getrennt von Gott. Er hat keinen Anwalt in Gottes Gericht. Er steht dort und muss sich selber verteidigen und kann es nicht. Und ein Nichtchrist wird schuldig gesprochen und er muss den zweiten Tod sterben. So sagt uns die Bibel das. Du stirbst den zweiten Tod. Der erste Tod, der ist schon schrecklich. Der zerreißt Familien. Ehepartner trennen sich voneinander. Er zerreißt Freundeskreise. Das ist was wirklich zum Traurigsein. Das ist eine große Not, ein großes Leid in dieser Welt, dass es diesen Tod noch gibt, den ersten Tod. Aber der zweite Tod, der ist unvergleichlich viel schlimmer als der erste. Weil er eine Trennung von Gott markiert für alle Ewigkeit. Und es ist schwer zu fassen und es ist auch was, was uns wirklich auch traurig machen darf. Unser Herz auch bedrücken darf, dass Menschen sagen, Jesus streckt die Hand aus, er sagt, kommt zu mir, ich schenke euch das Leben. Und Menschen lehnen das ab und sagen, ich will das nicht. Das ist eine große Tragik. Aber wenn wir Jesus vertrauen, wenn wir als Christen sterben im Glauben an ihn, im Vertrauen auf ihn, dann ist der Tod was völlig anderes. Kein zweiter Tod für uns. Nein, wir gehen wie durch eine Tür in die herrliche Ewigkeit mit Gott. Es ist ein Übergang in was viel, viel Schöneres, viel Besseres. Ich weiß, manche von uns sagen, ja, kann es denn schöner sein als hier auf der Erde? Manche sagen, das habe ich immer wieder gehört, es wird so viel besser, es wird so viel schöner, es wird so viel erfüllender, Gott zu sehen, wie er ist, ihm ganz nah zu sein. Der Tod ist die Tür in seine Herrlichkeit. Wenn wir Christen sterben, dann ist das so, wie wenn wir einschlafen und wir wachen auf bei Gott. Seht ihr, Jesus nimmt dem Tod diesen Schrecken, dieses Endgültige. Für uns sieht es so aus, unsere Gesellschaft sieht darin so was Endgültiges, alles ist vorbei, aber wir dürfen wissen, es ist ein Übergang in was ganz Neues und in was unbeschreiblich Herrliches. Die Ewigkeit mit ihm, und es ist so sicher, wie Jesus Christus selber auferstanden ist, von den Toten aus dem Grab auferstanden ist zu neuem Leben, so sicher wird er uns auferwecken zu einem neuen Leben. Und er hat uns dieses Leben schon geschenkt. Das ewige Leben, das fängt nicht erst irgendwann mal an, sondern es hat angefangen, als du dein Leben Jesus anvertraut hast und gesagt hast, ich glaube dir, ich vertraue dir. Deine Seele lebt, dein Körper stirbt, der ist totgeweiht, aber deine Seele lebt ewig. Und du kriegst einen neuen Körper, das verspricht dir Jesus. Der Evangelist Billy Graham hat es mal schön auf den Punkt gebracht. Er hat gesagt, eines Tages wirst du lesen oder hören, dass Billy Graham tot ist. Glaub kein Wort davon. Ich werde lebendiger sein als jetzt. Einzig meine Adresse hat sich geändert, weil ich in Gottes Gegenwart gegangen bin. Billy Graham ist vor ein paar Jahren dorthin gegangen, davon bin ich überzeugt. Und wir dürfen das auch. Wir dürfen das auch, wenn wir Jesus vertrauen. Das ist unsere Hoffnung. Die Adresse hat sich geändert, aber wir sind lebendiger als je zuvor. Was uns nochmal zu der Frage bringt, ja, kann man Jesus denn vertrauen? Und das ist der zweite Punkt, darum geht es in den Versen 52 bis 58, warum wir Jesus vertrauen können. Warum kannst du Jesus vertrauen? Die Frage, die hat sich ja durch das ganze Gespräch gezogen. Und wir sehen im letzten Abschnitt, dass die Juden dieses Urteil schon gefällt haben über Jesus. Die sagen, für die steht fest, wir können Jesus nicht vertrauen. Sie wiederholen nochmal ihren Vorwurf, du hast einen Dämon. Sie sagen, denkst du denn, du bist was Besseres als Abraham und als die Propheten? Die sind doch auch gestorben. Ja, wer bist denn du, dass du jetzt solche vollmundigen Versprechen machst? Und Jesus läuft immer noch nicht weg, sondern er macht zwei sehr, sehr große Aussagen über sich selber. Zwei Aussagen, mit denen er die Menschen hier am Ende vor eine Entscheidung stellt. Denkt ihr, ich bin ein Gotteslästerer? Oder vertraut ihr mir, dass ich wirklich der bin, der ich sagte, ich bin? Das Erste, was Jesus in den Versen 54 bis 56 unterstreicht, er ist der Messias. Er ist der Retter, auf den die Juden gehofft haben, dass er kommt. Er ist der angekündigte Messias. Er beschreibt hier in den Versen nochmal seine enge und seine innige Beziehung zu Gott und seine Abhängigkeit vom Vater, auch seine Treue gegenüber Gott. Und dann sagt Jesus, Abraham, euer Vater, wurde froh, dass er meinen Tag sehen sollte. Und er sah ihn und freute sich. Das heißt, der Glaubensvater Abraham, auf den sich die Juden so gerne berufen haben, der lebte schon mit dem Blick auf Jesus Christus. Das sagt Jesus hier. Der hat schon meinen Tag gesehen, dass ich komme. Der durfte schon erkennen, dass Jesus der einzige Weg ist zum Leben. Der setzte seine Hoffnung und sein Vertrauen auf Jesus, auch wenn er ihn ganz sicher noch nicht so kannte, wie ihn die Menschen damals in diesem Gespräch kennenlernen konnten und wie wir ihn kennen können durch das Neue Testament. Und doch wusste Abraham um diesen Retter und dass er diesen Retter braucht. Der hat das Kreuz von Golgatha noch nicht gesehen, das müssen wir nicht glauben, aber Abraham hat auf Jesus vertraut. Was er wusste ist, ich brauche einen Retter. Und dieser Retter, der kommt und der bewahrt mich vor dem Tod. Und Jesus sagt, das hat Abraham froh gemacht, dass er das sehen durfte. Da kommt einer, der mich vor Gott vertritt, der mich rettet, der mich aus seinem Gericht heraus rettet. Das war der Glaube Abrahams. Und das war seine Freude. Die Juden haben das keine Sekunde geglaubt. Die machen sich lustig über Jesus. Sie sagen, du bist noch nicht 50 Jahre alt und hast Abraham gesehen? Ha, 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 ha. Es ist Hohn und Spott für Jesus. Woraufhin Jesus was noch Größeres sagt, er ist nicht nur der Retter, sondern er ist sogar Gott selbst. Er sagt, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ehe Abraham wurde, bin ich. Das klingt vielleicht erstmal ein bisschen komisch, aber die Juden haben sofort verstanden, dass Jesus sich damit Gott gleich macht. Nehmen gleich die Steine und wollen ihn steinigen für Gotteslästerung. Die haben verstanden, was Jesus hier sagt. Abraham war 2000 Jahre tot etwa. Aber Jesus sagt, ich habe schon vor ihm gelebt. Und Jesus sagt sogar noch mehr. Er sagt nicht, ehe Abraham wurde, da war ich, sondern er sagt, ehe Abraham wurde, da bin ich. Vielleicht habt ihr noch die Worte aus dem Psalm 90 im Ohr. In Vers 2, ganz am Anfang vom Psalm, heißt es, ehe denn die Berge wurden und die Erde und die Welt geschaffen wurden, bist du Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Gott ist der, der immer war, der immer sein wird. Und Jesus sagt hier ganz bewusst nicht, da war ich, sondern da bin ich. Er ist der, ich bin. Gott stellt sich im Alten Testament seinem Volk vor, dem Mose vor, als der ich bin, als Jahwe. Jesus nimmt das für sich in Anspruch. Für die Juden war das Gotteslästerung. Wenn Jesus einfach nur ein guter Mensch wäre, dann hätten wir keinen Grund, ihm zu vertrauen. Das würde uns nicht helfen. Ein guter Mensch kann uns nicht vor Gott vertreten und kann uns nicht aus Gottes Gericht retten. Ja, tatsächlich darf man sich ja fragen, wer ist Jesus überhaupt ein guter Mensch, wenn er solche Dinge über sich behauptet, wenn sie nicht wahr sind? Ja, wenn er sagt, ich bin das Licht der Welt, ich bin der ich bin, ja, ich bin, ehe Abraham war, bin ich. Also wenn er nur ein Mensch war und solche Dinge über sich sagt, dann ist er entweder verrückt oder sogar richtig böse, weil er die Menschen täuscht über sich selber. Aber wenn das wirklich stimmt, was Jesus hier sagt, ich bin der Retter, der Messias, ich bin Gott selbst, der zu euch gekommen ist, um euer größtes Problem zu lösen, dann hat er unser Vertrauen verdient. Dann ist es sogar fahrlässig, ihm nicht zu glauben, ihm nicht zu vertrauen. Das bringt uns zum letzten Punkt. Wie antwortest du auf das, was Jesus über sich sagt? Die Antwort der Juden war, Jesus muss weg, der muss sterben. Haben die Steine aufgehoben und sie wollten ihn für Gotteslästerung an Ort und Stelle steinigen. Und Jesus zeigt auch hier seine Göttlichkeit. Es ist ja schwer zu fassen, schwer zu verstehen, wie Jesus hier einfach diesem Mob entkommen kann, ja? Kann sich eigentlich nur vorstellen, dass Gott wirklich die Augen der Menschen gehalten hat, dass Jesus verschwindet aus ihrer Mitte. Er geht weg. Sie können das Böse nicht vollbringen, weil seine Stunde noch nicht gekommen ist. Jesus sollte nicht durch Steinigung an diesem Tag sterben. Jesus sollte durch das Kreuz auf Golgatha sterben. Und Gott kommt zu seinem Ziel und Gott verwirklicht seine Pläne gegen alles, was die Menschen tun. Aber die Frage ist, wer ist Jesus für dich? Erkennst du, dass er wirklich Gottes Sohn ist? Nur wenn du das glaubst, kann er dir wirklich helfen. Und seine Hilfe, die ist so gewaltig. Er nimmt dir deine persönliche Schuld. Er sagt dir das zu, ich habe auch für dich bezahlt am Kreuz von Golgatha. Ich habe auch deinen ewigen Tod, den zweiten Tod getragen, dort am Kreuz, als mein Blut geflossen ist. Ich habe es für dich getan. Ich möchte dich so einladen und ermutigen, nimm das an, die ausgestreckte Hand Jesu. Nimm sie an, ergreif sie. Das ist das, was du wirklich brauchst, im Leben und im Sterben. Und seine Einladung gilt, sein Ruf gilt, kommt her zu mir. Die ihr mühselig und beladen seid, beladen mit eurer Sünde, mit der ganzen Schuld, die zum Tod führt. Kommt her, bringt mir das. Bei mir findet ihr Ruhe, Frieden und bei mir findet ihr das Leben. Ich möchte schließen mit einer Herausforderung für uns Christen und auch einem Zuspruch. Erst die Herausforderung. Diese Worte von Jesus, die dürfen und die sollen uns wirklich die Angst vor dem Tod nehmen. Die sollen uns mutiger machen, in dieser Welt auch Risiken für Jesus einzugehen. Das ist ganz wichtig. Ich sage jetzt nicht irgendwie ganz blöde Dinge machen, von der Klippe runterspringen oder sonst was, das meine ich nicht. Aber Risiken für Jesus einzugehen. Ja, wenn der Tod ein Übergang ist in seine herrliche Ewigkeit, dann können wir wirklich sehr mutig für Jesus leben in dieser Welt. Und das predige ich zuallererst mir selber, weil ich weiß, wie mutlos ich manchmal bin oder auch oft bin und wie risikoscheu. Aber wenn das die Perspektive ist, wir gehen in seine Herrlichkeit, in die Ewigkeit mit Gott, dann darf uns das mutig machen. Und wir sehen in der ganzen Kirchengeschichte, in der Geschichte der Gemeinde Christi, wie das Menschen mutig gemacht hat, diese Botschaft, dass der Tod eben nicht das Ende ist, sondern die Tür in die Ewigkeit. Wir sehen, wie in der ganzen Geschichte Menschen mutig waren, mutig in die Mission zu gehen, zu Völkern zu gehen, die das erstmal gar nicht so gut fanden, diese Botschaft vom Kreuz, das Evangelium, die sogar Missionare getötet haben, dafür, dass sie ihnen diese Botschaft der Liebe bringen wollten. Aber sie haben ihr Leben riskiert, weil sie wussten, es gibt was Größeres, es gibt was Wichtigeres. Christen sind ganz früh, sobald das Evangelium seine Kreise gezogen hat, sind die Christen zu den Kranken gegangen. Und zwar nicht zu denen, die einen Schnupfen haben, sondern auch zu den Aussätzigen, zu den Leprakranken. Und haben sich um sie gekümmert, haben für sie gesorgt, sind das Risiko eingegangen, krank zu werden. Und manche sind es auch. Und manche sind gestorben. Aber Gottes Liebe hat sie bewegt, hat sie zu den Menschen getrieben. Und es war so ein Zeugnis, weil um die Kranken hat sich niemand gekümmert. Da gab es keine Krankenhäuser. Die ersten Krankenhäuser haben die Christen gebaut. Es war so ein Zeugnis der Liebe Gottes, der kommt, der sich ansteckt bei uns, der die Schuld auf sich nimmt, die Sünde auf sich nimmt, obwohl Jesus das gar nicht musste. Es war ein Zeugnis. Wie kann man mutig so leben? Ich glaube, zwei Dinge sind ganz entscheidend. Das eine ist, dir muss bewusst sein, wie wichtig das Evangelium ist für Menschen, die verloren gehen ohne Gott. Es war genau diese Botschaft, die die Menschen getrieben hat, weil sie wussten, wenn das niemand von uns hört, das Evangelium, diese Botschaft, die rettet, dann gehen die Menschen verloren. Sie werden sterben, den zweiten Tod. Und das hat sie motiviert zu gehen. Und das Zweite ist, du musst es wirklich ernst nehmen, mit Gott durchbuchstabieren, immer wieder. Der Tod kann dir wirklich nichts mehr anhaben. Wir sterben, aber wir werden nicht tot sein. Wir haben nur eine neue Adresse. Ganz zum Schluss die Ermutigung. Auch als Christ kann es dir ja noch so gehen, dass du Zweifel hast, wird es denn wirklich reichen, wenn ich mal vor Gott stehe in seinem Gerichtssaal? Ich weiß, dass es manche von uns bewegt. Ich weiß, dass das vor allem auch Christen bewegt, die aufs Ende zugehen, die dem Tod entgegengehen, die alt sind, dass dann nochmal die Frage hochkommen kann, ja, reicht's denn wirklich, wenn du todkrank bist, reicht's denn wirklich, kann ich vor Gott bestehen? Der schwedische Bischof Bo Giertz hat das in seinem Roman und etliches viel auf den Fels aufgegriffen, dieses Ringen auch von Christen, wenn sie todkrank sind, mit Heilsgewissheit, wird's denn reichen? Und er schreibt da im ersten Kapitel von einem jungen Pfarrer, der an das Sterbebett von einem Mann gerufen wird. Und der Mann, der heißt Johannes, der ringt schwer mit seiner Heilsgewissheit. Und er sieht die viele Schuld in seinem Leben und zu den körperlichen Schmerzen, die er hat. Und das beschreibt er in diesem Kapitel. Also es ist wirklich furchtbar, wie der da im Bett liegt und elend krepiert. Aber zu den körperlichen Schmerzen kommt noch der seelische Schmerz, weil er so große Angst hat vor dem Gericht Gottes. Und dieser junge Pfarrer, der da kommt, der ist völlig hilflos und der merkt angesichts dieses Mannes da auf dem Sterbebett, ich habe selber das Evangelium noch gar nicht begriffen, ich kann nicht helfen. Und dann kommt eine Frau in dieses Zimmer des Sterbenden, die heißt Katrina, und die sagt dem Mann das, was er wirklich hören muss. Sie kommt zu ihm ans Bett und er klagt ihr seine ganze Not. Und er sagt, Katrina, ich bin ein Sünder, ein großer Sünder. Woraufhin ihm diese Katrina mit ganz großer Liebe sagt, ja, Johannes, das bist du. Aber Jesus ist ein noch größerer Erlöser. Wir alle sind Sünder, wir sind große Sünder. Aber Jesus ist ein noch größerer Erlöser. Wir haben den ewigen Tod verdient und er hat uns das ewige Leben erkämpft am Kreuz. Vertrau ihm und seinem Wort, dann bist du ganz sicher im Leben und auch wenn du stirbst. Du wirst den Tod nicht sehen in Ewigkeit. Amen. Und dafür loben und preisen wir dich, Herr Jesus Christus, dass du am Kreuz den Weg freigemacht hast. Herr, wir hätten es nicht tun können, wir wären elend verloren gewesen, aber du hast uns gerettet. Wir danken dir dafür. Und wir wollen beten, dass wir dieses Evangelium tiefer und tiefer verstehen. Herr, dass es uns hilft, die Augen vor dem Tod nicht zu verschließen, sondern zu erkennen, dass es was Gutes zu dir gehen zu dürfen. Herr, schenk, dass wir mutig werden, dieses Evangelium zu teilen, da wo du uns hinstellst, damit noch viele diese Botschaft der Rettung hören und verstehen und glauben und bei dir festmachen. Wir loben dich und wir danken dir, dass du unser größtes Problem am Kreuz von Golgatha gelöst hast, die Sünde auf dich genommen hast, unseren Tod gestorben bist, um uns das Leben zu erkaufen. Wir preisen dich. Amen.